Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 8. März 2021 und hier meldet sich Kirsten Wiese zu ihrem allerersten Podcast mit Kommentaren zu aktuellen Ereignissen in der Kultur aus Berlin. Hier in Berlin, in Charlottenburg, am Lietzensee und am Lietzenseepark scheint die Sonne. Ich hoffe, es wird ein schöner Tag. Meine erste Nachricht, die mir sehr auf den Nägeln brennt und von der ich denke, dass sie die Kulturbranche noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen hat, ist eine Nachricht aus der renommierten, weltweit bekannten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet. Dort nämlich gibt es eine sehr, sehr kritische Betrachtung zu den PCR-Tests. Und Sie werden sich vielleicht fragen, warum eine Kulturjournalistin mit so einer Nachricht anfängt. Ganz einfach deswegen, weil natürlich jetzt gerade, wo angefangen wird, über Öffnungen von Theatern und Kinos nachzudenken, ja auch immer mehr davon die Rede ist, dass die Menschen, die dort hinein wollen in die Theater und in die Filmtheater, dass die sich testen lassen sollen. Und wenn man eigentlich diesen Bericht gelesen hat, und The Lancet ist nicht die einzige Publikation, die Bedenken anmeldet gegen die PCR-Tests. Es gab ja auch zuvor schon in überregionaler Presse immer mal wieder vereinzelte Berichte über die Unzuverlässigkeit der PCR-Tests. Dann wird eigentlich die ganze Absurdität dieses Vorgangs deutlich. Denn wenn die PCR-Tests gar keine Infektion nachweisen können, dann erscheint natürlich auch die Frage berechtigt, was sagen dann eigentlich die Infektionszahlen über das Infektionsgeschehen aus, die ja auf den PCR-Tests beruhen. Und ja, ich denke, dass mit dieser Nachricht aus der Zeitschrift The Lancet, die ich jetzt einmal gleich wörtlich zitiere, eigentlich eine sehr gute Vorlage da ist für die Kulturbranche, speziell für die Leiter von Theatern, für die Intendanten und auch für Veranstalter von Konzerten, eine sehr gute Expertise da ist, die genutzt werden könnte, um tatsächlich sich auch mal mit der Politik ein bisschen anzulegen und deutlich zu machen, dass es nicht sein kann, dass Menschen jetzt nur noch getestet in die Theater kommen dürfen. Warum auch? Weil das natürlich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation ist und ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass sie so attraktiv ist, dass viele Menschen sich auf dieses Wagnis einlassen werden. Denn man geht ja doch, wenn man so einen Test macht, mehrere Risiken ein. Zum einen, wenn der Test nicht verbindlich ist, kann es sein, dass ich als Gesunde trotzdem ein positives Testergebnis bekomme. Das heißt, ich muss mich dann in Isolation, in Quarantäne begeben. Und unter Umständen, das wäre natürlich die Frage, wie die Veranstalter das lösen, hätte ich noch das Geld für meine Eintrittskarte in den Sand gesetzt und bekäme die möglicherweise gar nicht zurückerstattet. Also, wer will sich einem solchen Risiko aussetzen, einen Test zu machen, sich womöglich in Quarantäne zu begeben, obwohl man völlig symptomfrei ist und auch noch viel, viel Geld, also Oper und Theater, dafür kann man schon mal für eine Eintrittskarte zwischen 80 und 150 Euro für einen guten Platz veranschlagen. Also, wenn dann das Geld auch noch weg ist, dann ist das ja alles sehr, sehr unschön. So, nun will ich einmal vorlesen, was da ganz konkret steht. Im Englischen steht da bei The Lancet, for public health measures, another approach is needed. Testing to help slow the spread of SARS-CoV-2 asks not whether someone has RNA in their nose from earlier infection, but whether they are infectious today. It is a net loss to the health, social and economic well-being of communities if post-infectious individuals test positive and isolate for 10 days. In our view, current PCR testing is therefore not the appropriate gold standard for evaluating a SARS-CoV-2 public health test. Specimens are generally not found to contain culture-positive virus beyond day 9 after the onset of symptoms, with most transmission occurring before day 5. Und das übersetze ich jetzt mal ins Deutsche. Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfordern jedoch einen anderen Ansatz. Bei Tests, die die Ausbreitung von SARS-CoV-2 stoppen sollen, wird nicht gefragt, ob jemand RNA von einer früheren Infektion in der Nase hat, sondern ob er aktuell infektiös ist. Es gibt einen Nettoverlust für die Gesundheit, das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen von Gemeinden, wenn Personen nach einer Infektion positiv getestet und für 10 Tage isoliert werden. Und jetzt kommt der ganz entscheidende, dick unterstrichene Satz. Unserer Meinung nach sind die derzeitigen PCR-Tests nicht der geeignete Goldstandard für die Bewertung eines SARS-CoV-2-Tests für die öffentliche Gesundheit. Ja, wenn man das nun also gelesen hat, dann fragt man sich natürlich umso mehr, warum nun dieses Testprozedere also auch noch die Theater lähmen soll. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Menschen es auf sich nehmen, eben aufgrund der genannten Risiken, Quarantäne, Ausschluss der Veranstaltung, sich einer solchen Testprozedur zu unterziehen. Und das müsste dann quasi ja auch für jede Veranstaltung neu getan werden. Also wir kämen ja richtig rein in eine regelrechte Testorgie. Ich wünsche mir eigentlich, muss ich sagen, dass die Kulturbranche den Mut aufbringt, zu erkennen, dass auch sie selbst nicht gerade davon profitieren. Denn man kann sich ausmalen, was geschieht, wenn, und das Ganze ist ja ein bisschen wie eine Lotterie, jetzt auf einmal ganz viele positive Testergebnisse dabei herauskämen. Denn dann würde das bedeuten, dass auch insgesamt die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen und dann heißt es auch, dass die Theater wieder schließen müssen. Also ich denke, es ist für keinen der Beteiligten aus der gesamten Kulturbranche wirklich eine sinnvolle, gute Strategie, sich dafür einzusetzen, dass diese Tests nun die neue Öffnungsstrategie begünstigen sollen. Also alles eine sehr verfahrene, eine sehr schwierige Situation, finde ich. Ich habe noch ein zweites Thema für heute, ist ein Rückblick auf virtuelle Streams, denn nur noch im digitalen Raum findet ja aktuell Kultur für das Publikum statt. Seien es jetzt U-Bahn-Streams oder sei es auch die 71. Berlinale, wobei ich dazu sagen muss, die fand nun online nur für Fachpublikum und die Presse statt und ging gerade am Freitag, dem 5. März, zu Ende. Wenn ich so eine Bilanz ziehe über alle Streams, die ich sowohl seitens der Berlinale als auch aus Opernhäusern, sei es eine AIDA aus Paris oder eine Manon aus Hamburg gesehen habe, dann muss ich doch sagen, bin ich ziemlich ernüchtert. Und das doch vor allem über die wenig ansprechende Ästhetik in den Operninszenierungen, über Inszenierungen, die ich eher abstoßend und hässlich finde. Und wo ich mich eigentlich frage, ob die Regisseure und Regisseurinnen, um jetzt nochmal bei der Oper zu bleiben, sich irgendwie gar nicht vorstellen können, dass Menschen, die einen Hunger nach Kultur haben, die quasi seit mehreren Monaten nirgendwo mehr hingehen konnten, dass die etwas Schönes sehen wollen im Fernsehen oder eben im Internet auf ihrem Monitor zu Hause und nicht noch eine Bühne, die entweder leer ist oder auf der es hässliches Mobiliar gibt oder die, in der es eben irgendwelche völlig abwegigen Regieideen gibt, wie die eine AIDA und ihren Vater Amonasbo als Puppen auf die Bühne zu bringen, geschoben von 3 Figuren, von 3 Statisten. Also liebe Regisseure und Regisseurinnen, das sind wirklich Produktionen, die möchte man nicht unbedingt sehen, auch wenn sie musikalisch noch recht gut gestaltet sind. Dazu hat man dann doch zu viele andere CDs und DVDs in seinen Regalen, auf die man zurückgreifen kann, die bessere Produktionen, bessere Inszenierungen aufzuweisen haben. Und ich muss sagen, da zeigt sich natürlich auch die Fragilität dieser Streams, denn das müsste sich vielleicht die Kulturbranche auch klar machen, dass man einen Stream viel schneller verlassen kann als ein Theater. Man muss sich dadurch keine Reihe durchwursteln, man braucht einfach nur die Stopptaste zu drücken. Und ähnlich muss ich sagen, ging es mir eben auch mit dieser Online-Berlinale. Ich habe sehr viele entbehrliche, mittelmäßige Produktionen gesehen, die ich mir gar nicht bis zu Ende angesehen habe, weil sie keine Geschichten zu erzählen hatten, weil sie sich auf eine Poesie versucht haben, die sie nicht heraufbeschwören konnten. Es war sehr viel Pseudo-Poetisches dabei. Keine wirkliche Filmkunst, auch wenn man gesehen hat, ja, da versucht sich jemand mit Schwarz-Weiß-Ästhetik auf die Nouvelle Vague und kann es aber nicht. Da versucht sich jemand mit vielen, vielen wortlastigen Dialogen auf eine literarisch überhöhte Qualität und fällt dann doch meilenweit ab gegen einen französischen Meister wie Eric Rohmer. Also das war eigentlich sehr traurig zu erleben, dass in dieser Online-Berlinale ganz, ganz wenig Interessantes dabei war. Und der einzige Film, der tatsächlich eine ganz große Qualität hatte, der nämlich eine packende Geschichte anzubieten hatte aus dem Iran, der Film Ballad of a White Cow, der, Sie glauben es nicht, der wurde von der Jury völlig links liegen gelassen. Der hat nicht einen einzigen Preis bekommen. Und es ist eigentlich unfassbar. Ich bin zum Glück nicht die einzige Kritikerin, die das festgestellt hat. Auch der von mir geschätzte Kollege Peter Zander in der Berliner Morgenpost kam zu diesem Fazit, dass es eigentlich unfassbar ist, dass dieser wirklich kostbare Film so völlig links liegen gelassen wurde. Aber man kennt das von früheren Berliner Filmfestspielen, dass dort schon oftmals die Jury leider daneben lag. Ja, und mit diesem Fazit verabschiede ich mich für meine erste Podcast-Ausgabe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Woche.